Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wenn in wenigen Jahren die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen, dann bleiben rund 1900 Behälter vom Typ Castor mit hochradioaktiven Abfällen zurück. Und klar, die müssen natürlich dringend unter die Erde, denn sie strahlen ja noch viele hunderttausende Jahre. Aber wohin mit dem Zeug? Gesucht werden soll nach einem geeigneten Standort in ganz Deutschland, nicht nur in Gorleben, auch in Bayern, obwohl Ministerpräsident Markus Söder das ja partout nicht will. Aber die mit der Suche beauftragte Bundesgesellschaft für Endlagerung ist in ganz Deutschland unterwegs. Erste Ergebnisse soll es nächsten Montag geben. Und Alexander Butte, der blickt jetzt erstmal nach Gorleben.
Die Anti-Atomkraft-Bewegung ist ein bisschen eingeschlafen und ich bin auch ein bisschen eingeschlafen, so kann man es vielleicht sagen. Und mein letzter Stand war eben auch tatsächlich der, dass Gorleben sozusagen auf so einem Stand-by-Modus ist. Mhm.
Und wir haben unglaublich daran gearbeitet, im letzten halben Jahr die geowissenschaftliche Expertise zusammenzustellen, die untermauert, warum Gorleben also wissenschaftsbasiert herausfallen könnte, müsste, sagen wir.
Selbst gebastelte, giftgelbe Atomfässer schmücken den Marktplatz in Lüchow. Vor dem Brunnen flattern Protestbanner der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Im November 2011 rollten hier im Wendland die vorerst letzten Kastoren mit hochradioaktivem Atommüll an. Die strahlende Fracht im Zwischenlager ist geblieben, das abgrundtiefe Misstrauen auch.
Gorleben ist auch politisch verbrannt und es hätte sowas geben müssen wie eine Wiedergutmachung. Ja, das sehe ich schon so. Also eigentlich hätte es sich verboten, Gorleben weiter im Spiel zu belassen, weil so viel Lug und Trug hier stattgefunden hat, um Gorleben durchzuboxen. Man hat ja ständig die Suchkriterien immer an die geologischen Befunde angepasst.
Wolfgang Emke, Baskenmütze, Mund-Nasen-Schutz mit Sonnenmotiv, selbst gebartigt. Emke ist der langjährige Sprecher der Bürgerinitiative, die sich im Widerstand gegen die Atomanlagen gebildet hat. 1977 hatten Politiker, nicht Wissenschaftler, den Standort ausgewählt. Es gab immer wieder fachliche Zweifel an der Eignung des Salzstocks und viele Proteste. Die Aktivisten im Wendland haben Schienen besetzt und Mist auf Kreuzungen gekippt. Die Atomkraftgegner befürchten, dass die in Jahrzehnten geschaffenen Fakten dem Salzstock von Gorleben eben doch den entscheidenden Vorsprung gegenüber alternativen Standorten verschaffen könnten. Nicht zuletzt, weil bislang rund 1,5 Milliarden Euro in dessen Ausbau und Erkundung geflossen sind.
Wir haben ja nun immer dafür gestritten, dass es ein vergleichendes Suchverfahren geben muss für die Endlagersuche. Und von daher war das für uns eine große Erleichterung, dass wir es überhaupt geschafft haben, nochmal das Türchen zu öffnen.
Dieses Mal soll alles anders laufen als vor 40 Jahren in Gorleben. Eine Bund-Länder-Kommission arbeitete die Kriterien für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle aus. Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Umweltverbänden, Kirchen, Gewerkschaften und Industrie berieten. Ihre Empfehlungen mündeten 2017 im sogenannten Standortauswahlgesetz. Darin spricht sich der Gesetzgeber klar gegen den Export ins Ausland aus und für die Einlagerung in Gesteinsschichten mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche. Wolfram König ist Präsident des Bundesamtes für nukleare Entsorgung, kurz BASE. Es überwacht das Verfahren als Genehmigungsbehörde und soll zugleich die Bevölkerung von Beginn an mit einbeziehen.
Das Ziel einer tiefen geologischen Lagerung ist so, dass man diese Abfälle vergessen kann, weil es klar ist, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage sein werden, über den gesamten Gefährdungszeitraum es im Bewusstsein der Gesellschaft zu halten, dass dort Abfälle lagern.
Den operativen Part der Endlagersuche hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung inne. Die BGE hat alle Salz-, Ton- und Granitvorkommen darauf untersucht, ob sie für ein Atomendlager in Frage kommen. Mindestens 100 Meter dick, in mindestens 300 Metern Tiefe. Ausgeschlossen sind Orte mit Vulkanismus und tektonischen Spannungen, wo die Erde in der Vergangenheit gewackelt hat oder in Zukunft wackeln wird.
Wir arbeiten im Moment auf Basis von Daten, die wir von den geologischen Landesämtern zur Verfügung gestellt bekommen haben. Der geologische Untergrund der Bundesrepublik ist ziemlich gut erkundet. Das stammt insbesondere aus rohstoffgewinnender Industrie. Das sind Bohrdaten insbesondere, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und diese Bohrdaten, die haben wir alle ausgewertet.
So BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz jüngst auf einer Fachtagung zur Endlagersuche an der Evangelischen Akademie Loccum. Große Salzformationen gibt es nördlich der Mittelgebirge, vor allem in Niedersachsen. Tongestein überwiegend in Norddeutschland sowie im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Kristalline Vorkommen verteilen sich überwiegend im Raum Dresden und im Schwarzwald sowie im Nordwesten Bayerns. Regionen, die als potenzielle Endlagerstandorte in Frage kommen, heißen bei den Fachleuten Teilgebiete.
Wir modellieren im Prinzip den Untergrund der Bundesrepublik aus Endlagergesichtspunkten. Und das zeigen wir dann im Zwischenbericht Teilgebiete.
Dem Vernehmen nach wird die BGE in ihrem Zwischenbericht eine hohe zweistellige Zahl solcher Teilgebiete mit günstigen geologischen Voraussetzungen ausweisen. Zu erwarten sind Proteste der betroffenen Anwohner, von Menschen, die bislang hoffen durften, der Kelch möge an ihnen vorübergehen. Der BGE ist aufgegeben, die Bedenken der interessierten und fachlichen Öffentlichkeit aufzunehmen. Die Atomaufsicht Base ihrerseits startet knapp 3 Wochen nach der Präsentation des Zwischenstands die Öffentlichkeitsbeteiligung. Auf 4 Fachkonferenzen sollen interessierte Bürger mitreden, Methoden nachvollziehen, die komplette Datenlage kritisch reflektieren.
Da muss sich ein erstes Mal erweisen, ob Partizipation und Transparenz auch tatsächlich wahrgenommen werden. Das heißt, wird die betroffene Öffentlichkeit, die wir ja dann schon haben, sich als beteiligt empfinden und wird sie das, was sie mitgeteilt bekommt, als transparent genug empfinden?
Von einer Bewährungsprobe spricht die grüne Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl. Aber ist es denn überhaupt denkbar, die Endlagersuche so transparent und auch für Laien so nachvollziehbar zu gestalten, dass am Ende selbst die betroffenen Bewohner der Entscheidung für eine Standortregion zustimmen, sie zumindest tolerieren? Die Mühen sind es wert, meint Kotting-Uhl.
Wenn das Verfahren überzeugt, dann, glaube ich, haben wir auch diesen doppelten Gewinn in der Weiterentwicklung unserer Demokratie, die in meinen Augen dringend notwendig ist, weil sie überall auf der Welt und auch bei uns unter Druck gerät. Die repräsentative Demokratie braucht neue Elemente. Wir müssen die Zivilgesellschaft anders einbinden in Entscheidungsprozesse.
Mit ihrer ersten Eingrenzung der in Frage kommenden Gebiete stelle die BGE die Betroffenen vor vollendete Tatsachen, beklagt Martin Donat. Zwar hat sich der Vorsitzende der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg streng vorgenommen, das neue Suchverfahren nicht von vornherein in Bausch und Bogen zu verdammen. In Sachen Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe gibt es allerdings noch reichlich Luft nach oben. Die Corona-Pandemie macht die physische Präsenz auf den Fachkonferenzen schwierig, gibt Donat zu bedenken. Base habe noch keine wirklich überzeugenden Ideen vorgestellt, wie sich Interessierte von außen einbringen, sich organisieren und mit Gleichgesinnten anderswo vernetzen könnten.
Ich denke, unsere ganze demokratische Kultur lebt von der offenen Debatte, letztlich auch vom Zwischenruf, selbst wenn der Ordnungsruf einfängt. Das muss eine lebendige Debatte sein, es muss einen direkten Austausch geben können. Es lässt sich nicht 1:1 ins Internet übertragen. Das Internet ist natürlich ein Medium, um Informationen zu verbreiten, aber nicht um einen Streit auszutragen.
Die Sonne weist ihren Niedergang.
Nur einen Steinwurf vom Erkundungsbergwerk Gorleben entfernt, hat Greenpeace das Aktionsschiff Beluga als monströses Mahnmal aufgebockt. Gleich nebenan Kreuze im Wald, Blumen, Holzbänke. Seit über 30 Jahren versammeln sich die älteren Kempen an jedem Sonntag zum Gorlebener Gebet. Es ist eine sehr christliche Form des Widerstands gegen die Atomkraft und nur eine von vielen Spielarten, die hier im Wendland ersonnen und erprobt wurden. Eine Streitkultur, die sich längst nicht darin erschöpft, dass politisch bewegte Bürger eine ihnen unliebsame Entscheidung verhindern oder sabotieren wollen. Die Aktivisten gruben sich durch ungezählte Studien, Gutachten, Gesetzestexte. Gemeinsam haben sie hier erreicht, dass der Standort Gorleben als Endlager in der breiten Öffentlichkeit in Frage gestellt wird. Sollte der Salzstock demnächst ausscheiden, was wird dann aus ihrem zähen Rebellentum? Keine Sorge, meint BI-Chef Donat, die nächste Kundgebung ist schon angemeldet.
Erstmal glaube ich, dass das Know-how, was hier in 4 Jahrzehnten angehäuft worden ist, auch für zukünftige Standorte von großer Bedeutung sein wird. Aber es ist außerdem so, dass wir ja immer gesagt haben, das gesamte Problem muss betrachtet werden. Auch wir sind weiterhin ein Zwischenlagerstandort, also auch wir haben ein Interesse daran, dass es eine verantwortbare Lösung für den Müll gibt. Und zwar für alle Arten von Müll, nicht nur für den hochradioaktiven Müll. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende.